Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne sehr viel zeitgenössische Musik. Wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau doch bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Ich möchte Danke sagen. Danke für eure Feedbacks. Danke, dass ihr mir regelmäßig zuhört. Danke, dass ihr meinen Podcast abonniert habt. Und danke auch für eure 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Diese sind besonders wichtig, weil iTunes ist die Plattform, auf die sich alle anderen Podcast-Apps beziehen. Und so helft ihr mir und der Sichtbarkeit von neuer Musik. Mein heutiger Interviewpartner ist Antoine Beuger, Komponist und Mitbegründer von Wandelweiser und Wandelweiser Records. Ich freue mich auch, dass jetzt im Juli wieder der Klangraum in Düsseldorf-Bilk startet. Eine Konzertreihe, ein Festival, eine Begegnung, die Antoine Beuger organisiert. Und er wird euch auch in dem Podcast erklären, was das besondere Format und was das Besondere an diesem Zusammentreffen ist vom 24. bis 29. Juli 2018. Und ich freue mich, wenn du vielleicht vorbeikommen kannst. Alle Infos findest du natürlich in den Shownotes. Hallo lieber Antoine, schön, dass wir uns heute sehen und dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast.
Immer gerne.
Wie bist du zur neuen Musik gekommen?
Zur neuen Musik gekommen? Eigentlich bin ich nicht zur Musik gekommen, sondern die Musik ist zu mir gekommen und schon ganz früh. Also ich habe immer schon als Kind angefangen, Musik zu machen und dafür eine Empfindung gehabt. Auch habe eigentlich ununterbrochen Musik gehört, klassische Musik. Und habe dann irgendwann auch ganz natürlicherweise zu komponieren angefangen. Und gut, es gibt eine Anekdote, die vielleicht etwas zum Ausdruck bringt. Ich war also als 12-, 13-Jähriger auf einem Internat und da gab es dann immer halbjährlich so eine Art Musikabend, die auch ein bisschen einen Wettbewerbscharakter hatte. Also diejenigen, die da was gemacht haben, wurden dann nachher beurteilt und es gab Preise. Und normalerweise habe ich einfach den ersten Preis gewonnen. Das war so einfach wie selbstverständlich. Und ich war eigentlich sowieso auch ein guter, besonders aber auch ein braver Schüler. Und ich hatte immer ein bisschen die Sehnsucht, auch mal einen Streich oder irgendwas zu tun, was nicht. Die anderen taten das dann schon, aber ich habe mich da immer ein bisschen fern von gehalten. Und in der Zeit las ich dann ein Buch über Schönberg. Und dann ging es mir plötzlich auf, wie wäre es jetzt, wenn du ein Stück machen würde, ein Querflöte, ich spielte Querflöte, ein Querflötenstück mit 12-Tontechnik. Und wenn du das an dem Abend spielst, das wird dann trete ich sozusagen aus dem Rahmen und aber keiner kann mir was tun, weil ich tue ja nichts Schlimmes. Das habe ich dann gemacht. Stück hieß Klangfiguren, wie solche Stücke damals auch hießen. Und ich habe es gespielt und dann war die Jury hat sich dann zusammengesetzt und die haben über eine Stunde getagt sozusagen. Normalerweise war das in 10 Minuten erledigt. Und das war mein Triumph. Dann wusste ich, worüber die reden. Es gab nur eine Sache, worüber die reden konnten. Und dann hatte ich den zweiten Preis. Und das war mein großes Glück. Weil das hieß, sie können mir nicht den ersten Preis geben, weil das aus dem Rahmen, weil es so schlimm ist, was ich gemacht habe. Aber sie können mir auch nicht keinen Preis geben, weil es zu gut war. Das haben die auch natürlich gemerkt. Und ich habe das Stück auch wirklich gemeint und das war für mich auch selber eine Entdeckung, was man da machen kann. Und da hat sich an dem Tag in meinem Leben sehr viel getan, weil ich dann gemerkt habe, okay, praktisch Normen überschreiten, man muss nicht unbedingt heißen, etwas tun, was meinetwegen bestraft werden muss oder getadelt werden muss. Das ist, wenn man das im Rahmen der Kunst macht, dann ist das dann kann das eine Substanz bekommen und dann natürlich, man macht es nicht nur deshalb, aber es ist war mir eine willkommene, ein willkommener Nebeneffekt. Und ich habe mir dadurch eigentlich auf eine eigenartige Weise einen Respekt geholt. Weil ich konnte jetzt auch nicht einfach sagen, oh, das hast du wieder toll gemacht oder sowas. Die konnte mit mir nicht mehr reden an dem Punkt. Und das fand ich gut. Und das mit dem zweiten Preis, das ist eigentlich immer so geblieben. Also als ich später dann Maßstücke zu Kompositionswettbewerben geschickt habe, dann habe ich zwar manchmal einen Preis bekommen, es war immer der zweite Preis. Aus dem gleichen Grund. Und manchmal haben dann die Jurymitglieder auch zu mir gesagt, ja gut, eigentlich war das ja das beste Stück, aber ich meine, wir können das nicht so. Hoffentlich sind sie zufrieden mit dem zweiten. So. wahrscheinlich ist das doch eine recht viel, viel erzählende Anekdote. So.
Das glaube ich auch. Und was macht für dich gute neue Musik aus?
Eigentlich müsste neue Musik nicht mit gut oder schlecht zu beurteilen sein. Klar, es gibt irgendwie gute Musik und schlechte Musik, aber gute neue Musik ist ein bisschen ein spannungsgeladene Kombination von Begriffen. Und ich finde es eigentlich fast problematisch oder bedenklich, dass es mittlerweile so etwas gibt, ein Denken in der neuen Musik, als könne man sozusagen qualitativ beurteilen, das ist gut, das ist nicht so gut. Das schränkt eigentlich dann doch die Bewegungsmöglichkeiten der Beteiligten ein. Ich weiß eigentlich nicht, wenn ich ein Stück mache oder unter meinen Augen ein Stück entsteht, weiß ich eigentlich nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ich weiß nur, es kommt ein Punkt, wo das Stück dann irgendwann da ist. Das Stück kann sich ja nicht wehren. Und das Stück ist auch nicht da, um mich gut darzustellen, sondern das Stück braucht eine Bejahung. nicht eine Beurteilung, eine Bejahung. Und das ist meine Aufgabe dann sozusagen mit meiner ganzen Person und mit meiner ganzen Kraft, Ja zu sagen, praktisch auf die Frage. Also ich weiß selber immer oder habe so ein Gefühl, wenn ein Stück fertig ist oder da ist, dann kommt bei mir so innerlich die Frage auf, das soll es jetzt sein? Das ist, passiert eigentlich fast immer. Also ist das ist jetzt also alles. Und dann weiß ich, darauf gibt es nur eine Antwort. Ein ganz lautes, klares Ja, das nicht aus einem Urteil kommt, sondern aus einer inneren Bejahung, bedingungslos. So wie, ähnlich wie wenn man ein Kind bekommt, dann sagt man nicht, naja, da und da kann man noch ein bisschen was machen, da hat es so seine Ding, gut, insgesamt, wir geben uns mal damit zufrieden. Nein, da gilt nur ein bedingungsloses Ja. Und so sehe ich das eigentlich auch bei der Komposition. Und dann fallen alle Qualitätsmerkmale oder so etwas fallen weg. Und auch andere, man kann es sich so auch so vorstellen, jetzt wenn man einem anderen Menschen begegnet, dann ist nachher nicht die Frage, zu welcher Beurteilung dieses anderen Menschen bin ich jetzt gekommen, sondern war die Begegnung eine starke, schöne, intensive, was auch immer, Begegnung, und ich habe jetzt wirklich einen anderen Menschen gegenüber mir gehabt. Ähnlich, wenn ich ein neues Stück höre von mir selber oder von jemandem anderen, das ist dann, im besten Fall ist das eine Begegnung. Und dann gibt es auch keine Beurteilung oder keine Qualitätsbeurteilung, sondern dann gibt es nur eigentlich so wie bei einem anderen Menschen die Frage, ja, geht es jetzt weiter mit dem oder der oder nicht? Ne? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass so etwas Ähnliches auch bei Musik oder überhaupt bei Kunst irgendwie ganz tief drinnen immer unsere Hoffnung ist, dass wenn ich heute Abend ins Theater gehe, vielleicht komme ich da raus und es hat sich etwas geändert. Es hat sich wirklich was, also wirklich was passiert. Und wenn ich rauskomme und sage, das haben die aber gut gemacht, dann ist das eigentlich schon ein Zeichen. Oder das war jetzt gut komponiert oder so. Ist das eigentlich schon fast ein Zeichen, dass keine wirkliche Begegnung stattgefunden hat. Und wenn es aber zu... Und das ist natürlich oft so. Gott sei Dank, weil wir wären wahrscheinlich überfordert, wenn wir jetzt tagtäglich ununterbrochen intensive Begegnungen mit Neuem erleben würden. Aber wenn es passiert, dann ist es einem auch vollkommen klar, dass jetzt nicht die Zeit ist, für Beurteilung.
Du hast auch seit einigen Jahren ein Mentoring-Programm für Komponisten ins Leben gerufen, wo Komponisten zu dir anreisen. Was machst du dort? Was für Fragen haben die? Oder worin begleitest du diese Komponisten?
Ja, es ist, also, das heißt ja Mentoring. Das heißt, ich finde es eigentlich kein schönes Wort, aber es sind Leute, die eigentlich immer jüngere Leute, die meistens schon ihr Studium hinter sich hatten, manchmal auch nicht mehr so junge Leute, die gerade irgendwie in einer künstlerischen Wende sind oder so. Auf jeden Fall die was auf dem Herzen haben und die für was brennen oder irgendwie was bei denen steht irgendwas an, was sie so noch nicht in dem Griff haben oder sich nicht so richtig rantrauen oder wo sie einfach Rückendeckung brauchen, Unterstützung. Und das macht dann ein Mentor. Ein Mentor sagt, ja, mach das, tu das. Und kann auch sagen, warum. Also es ist eine begründete Unterstützung. Und eigentlich für mich, also wenn jemand kommt, und ich kenne die natürlich vorher nicht, dann ist meine Aufgabe zuerst einfach mal rauszufinden, wie kann ich mich für diesen Menschen und das, was er tut, begeistern. So, das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Ich muss mich einfach für die begeistern. Und denen auch klar machen können, warum. Sonst ist es schwierig. Und wenn ich das hinkriege, und das geht meistens, ich bin sehr begeisterungsfähig und ich kann meistens auch sagen, was es dann ist, was mich so begeistert und warum das so toll ist, was diese Person macht, dann dauert es nicht lange, bevor diese Menschen anfangen, wirklich aufzublühen. Und da darf ich dann praktisch dabei sein und das einfach dem vielleicht aus meiner Erfahrung Rückendeckung geben. Und es geht aber eigentlich immer darum, wie kann es passieren, dass jemand aufblüht. Und die wohnen ja bei uns dann auch. Und es ist immer nur eine Person jeweils. Also es ist eins für eins. Es ist sehr intensiv, da die ja bei uns wohnen, die haben einfach an unser ganzes Leben teil. Und das ist, finde ich, auch Teil der Geschichte, dass sie einfach merken, das tut denen gut zu merken, dass es anscheinend möglich ist, so zu leben. Auch für jemand, der immer irgendwie sich am Rande des Betriebes aufgehalten hat und der nie eine Karriere angestrebt hat oder der immer eigentlich eher davon ausgegangen ist, dass es darum überhaupt nicht geht. Und wie es möglich ist, so praktisch so nah an seiner so nah an seinen tiefsten inneren Motiven zu leben. Und es ergeben sich dann eigentlich in fast immer bleibende Beziehungen, die Zusammenarbeit über die Jahre, Zusammenarbeit ist schon eigentlich wieder auch das falsche Wort, aber es ist ein Vertrauensbeziehung. Weil ich einfach ein bisschen älter bin als die meistens und dann empfindet das fast wie so eine Beziehung zwischen Eltern und Kindern, obwohl das natürlich nicht so ist, aber ein ähnliches Vertrauen und also ein Student, mangels eines besseren Begriffes, sage ich mal jetzt Student, hat mir mal gesagt, ja, ich komme jetzt und ich zeige dir Sachen, so wie, das ist ähnlich für ihn, wie wenn er nach Hause kommt und er hat seine neue Freundin mitgebracht und die stellt er jetzt seinen Eltern vor. Und da will er nicht hören, ja, wenn die jetzt sich ein bisschen anders kleiden würde oder wenn die jetzt irgendwie die Haare anders oder wenn die so und so, ne, der will keine Kritik und keine Beurteilung hören, sondern der will, dass die Eltern offen sind für eine Beziehung mit dieser Freundin und ihn in dieser Beziehung unterstützen können und auch irgendwie ein Verständnis ihm entgegenbringen können, warum gerade die es jetzt ist. Ne? Und mit einem ähnlichen Gefühl kam er zu mir und hat mir Sachen gezeigt, wovon er wusste, dass ich da eigentlich eine kritische Haltung gegenüber habe, aber das war dann ein großes Vertrauensbeweis, mir das zu zeigen und von mir zu hoffen, dass ich sozusagen wie elterlich damit umgehen könnte und ihn bei dem Ganzen wirklich Grundlage und Rückendeckung geben könnte. Also das, insofern ist es schon schwer zu umschreiben und ich rede deshalb auch nicht so gerne von einem Mentoring-Programm, weil ich habe kein Programm. Man ist einfach eigentlich den ganzen Tag zusammen und geht spazieren, Kaffee trinken und reden und gucken und spielen und meistens auch ein kleines Konzert oder so bei uns zu Hause, ist das möglich am Schluss oder ja.
Klingt wunderbar. Im Juli, am 24. Juli startet ja der erste Teil des Klangraums diesen Sommer, an dem ich auch mitwirken darf. Ich freue mich schon sehr. Das ist ja auch ein ganz besonderer Ort, ein ganz besonderes Format, was du da jetzt, ich glaube, jetzt schon zum zweiten Mal so erschaffen hast. Also in der Konstellation natürlich gibt es Konzerte im Klangraum, machst du schon viel, viel länger.
Ja, fast 25 Jahre.
Wow, 25 Jahre. Aber so wie du das jetzt dieses Jahr strukturierst, war es eben auch schon im letzten Jahr. Möchtest du uns da erzählen, was die Idee dahinter ist und warum das vielleicht auch anders ist als eine Konzertreihe oder ein Festival? Was ist der Klangraum diesen Sommer 2018?
Eigentlich hat sich dieser Klangraum von einem sozusagen von einer Konzertreihe in 1994 angefangen, mehr und mehr entwickelt zu einer Art Ort, wo Künstler, also meist Musiker, Komponisten, aber auch bildende Künstler manchmal oder Theatermenschen oder Schriftsteller, Filmemacher sich treffen und miteinander einfach arbeiten, sich gegenseitig vielleicht Sachen oder zeigen, womit sie sich beschäftigen oder sich gegenseitig einbeziehen und so weiter. Und im letzten Jahr hat das für mich so eine Art Kulmination erreicht in dieser Struktur, in der es jetzt auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Und zwar während 5 Tage findet jeden Tag dasselbe statt. Das Gleiche statt. Ja? Also es gibt 5, 6 Momente oder Stunden eigentlich am Tag, an denen etwas geschieht. Und das sind jeden Tag die gleichen Sachen. Entweder die gleiche Sache oder die Fortsetzung dessen, was an dem vorigen Tag war. Also ein bisschen von außen betrachtet, wie die wie das Chorgebet in einem Kloster. Da geht man einfach um 11 Uhr hin und dann ist wieder eine halbe Stunde Psalm singen. Und dann wieder dann und vielleicht auch schon ganz früh. Bei uns ist jetzt nicht so ganz früh wie im Kloster, aber Also der Tag wird eigentlich strukturiert durch diese verschiedenen Momente, wo man sich etwas zuwendet. Und genau das passiert dann da. Also das sind ganz klar keine Konzerte. Obwohl Publikum oder Menschen von außen herzlich willkommen sind und auch kommen. Aber das ist wirklich ähnlich wie in einem Kloster, da geht man dann hin und da geht man nicht zum Konzert, sondern man ist dabei, wenn die Mönche oder die Schwester das machen, was sie eh machen. Und man nimmt da praktisch daran teil. Es gibt in dieser Woche nicht eine einzige Probe, weil der Unterschied zwischen Probe und sozusagen echt oder Probe und Präsentation oder sowas findet nicht statt. Die Termine sind über den Tag verteilt, also ganz zwanglos werden dadurch die Abendtermine ein bisschen mehr vielleicht einen Konzertcharakter haben, hier und dort. Aber dabei geht der Charakter einer gemeinsam durchlebten Zeit nicht verloren. Es ist also keiner erwartet jetzt unterhalten zu werden oder irgendwie, es gibt ja auch keinen Eintritt oder so. Wir leben ganz von Spenden da, wie es einem guten Kloster geziemt.
Ja, ich freue mich schon sehr auf den Klangraum diesen Jahres. Und jetzt komme ich natürlich noch zu einer sehr wichtigen Frage, die wahrscheinlich auch viele interessiert. Was genau ist Wandelweiser? Du bist ja quasi Begründer davon. Wie kannst du das kurz erklären für die, die es vielleicht noch nicht kennen?
Tja, das ist die 100.000-Euro-Frage. Nein, also die Frage, was genau Wandelweiser ist, kann man natürlich nicht genau beantworten. Würde ich das machen, dann würde ich es töten. Also, Michael Pizarro hat einmal einen langen Artikel geschrieben, wo er Michael Pizarro ist einer der Komponisten, die zu dieser Wandelweiser-Gruppe gehört. Und
dieser Text ist auch auf eurer Webseite
zu finden. Die ist auf unserer Webseite zu finden, dass der ist schon ein bisschen älter, aber der erzählt über seine persönliche Erfahrung des Entstehens dieser Gruppe, was immer man sagen, wie man das immer nennen will. Und der Text fängt an, Wandelweiser ist ein Wort. Und das ist es erst einmal. Und ich würde vielleicht hinzufügen, es ist nicht bloß ein Wort, es ist ein Name. Und einen Namen kannst du eigentlich nicht erklären. Du kannst nur sagen, ja, das ist der und der und der oder die und die und die. Aber du kannst nicht sagen, ein Irene ist ein so und so. Und man kann, wenn man darüber redet, dann würde man anfangen, über die verschiedenen Leute zu reden, über was vielleicht in den letzten Jahren so passiert ist oder wie es damals angefangen hat. Es hat nie eine Festlegung gegeben, es hat nie ein Manifest gegeben, es hat nie ein Kriterienkatalog für die Zugehörigkeit gegeben. Mittlerweile als für mich eigentlich unerwartete, wenn nicht unerklärlichen Gründen, sind wir seit vielleicht 5, 6 Jahren auf einmal irgendwie ein bisschen bekannter geworden, ohne dass wir da was dafür getan hätten. Es gibt viele junge Komponisten und Komponistinnen, die sagen würden, ja, irgendwie, ich fühle mich Wandelweiser nahe oder verwandt. Ich habe keine Ahnung, wer das alles ist, weil das, die melden sich nicht. Also, und das finde ich sehr gut, also dass man eigentlich, und dadurch ändert sich natürlich auch immer, ja, was dann unter diesem Namen überall in der Welt mittlerweile dann so tut. Das kann man gar nicht mehr irgendwie fassen. Und ich finde das genau richtig. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, wieso es uns immer noch gibt oder wieso es Wandelweise immer noch gibt, dass es eben nicht zu definieren und festzulegen und dass es keine Organisation hat. Es gibt kein Zentrum. Es gibt viele Zentren sozusagen. Es gibt keine hierarchische Verhältnisse. Niemand hat etwas zu sagen. Jeder macht genau, was er will. Das Einzige vielleicht, was so das Verbindende ist, ist die Freundschaft. Was auch nicht heißt, dass alle mit allen befreundet sind, aber alle sind irgendwie mit irgendwelchen befreundet, die wieder mit anderen befreundet sind. Und das hält das irgendwie zusammen. Nicht, dass wir uns alle für dies interessieren oder dass alle so komponieren oder dass alle dies. Man muss nur einen kurzen Blick in die Katalogen werfen und dann merkt man, das ist schon bei den einzelnen Komponisten ist das schon so divers, was da im Laufe der Jahre passiert ist. Und dann zwischen den Komponisten natürlich sowieso, also es macht überhaupt keinen Sinn, da eine Art Programm oder eine Ästhetik daraus zu machen.
Und die Edition Wandelweiser gibt ja auch Noten raus und ihr habt ja auch ganz, ganz viele CDs mittlerweile.
Also es gibt eine, so hat es eigentlich angefangen als kleiner Verlag, gegründet von Burkhard Schlothauer. Dieser Verlag hat irgendwann auch angefangen, CDs herauszubringen. Und der Verlag wurde von Burkhard Schlothauer Wandelweiser genannt. Und diese Firma zwischen Anführungsstrichen oder dieses Firmenleinchen gibt es immer noch. Allerdings mache ich das inzwischen. Und das ist, was ich halt anzubieten habe. Und wer Wandelweiser Komponist ist, hängt nicht damit zusammen, ob jemand Wandelweiser hängt nicht damit zusammen, ob er in diesem Verlag auch auf der Liste der verlegten Komponisten steht oder ob er eine CD bei uns auf dem CD-Label hat oder so. Das sind viel, viel mehr Leute, haben damit zu tun, auch natürlich Interpreten wie du. die uns sehr nahe, also die einfach auch dazu gehören oder bildende Künstler oder wie immer, also es ist ein großes Konglomerat von, ja, wie soll man sagen, Verbindungen oder Bezogenheit und was es für allen, glaube ich, sehr sehr immer wieder nährend oder so macht, ist, dass dadurch, dass es das so gibt, dadurch, dass man auf diese Weise in eingebunden ist, man keine Sorgen haben muss, wie man, ob man im Musikbetrieb überhaupt mitzählt. Das kann einem herzlich egal sein, und weil es passiert ja schon so viel unter uns, wobei unter uns ja auch eigentlich wieder nicht zu fassen ist, ne, wer das dann ist.
Ich habe jetzt noch eine Frage zu deinem Alltag. Du bist ja Komponist, Flötist, Verlag, machst so einiges, einen Chor hast du auch noch. Wie ist dein Zeitmanagement und was kannst du empfehlen?
Ich bin überhaupt kein Freund von dem Begriff Zeitmanagement, und weil ich glaube, dass man Zeit gar nicht managen kann. Man kann über Zeit nicht verfügen. Man hat auch nicht eine gewisse Dosis an Zeit oder so. Man kann Zeit auch nicht sparen oder sammeln, um es dann irgendwann rauszugeben. Meine große Erfahrung ist eigentlich, dass wenn ich, das ist eine sehr merkwürdige, paradoxale Erfahrung, wenn ich Zeit gebe jemandem oder einer Sache, habe ich auf einmal Zeit. Aber nur, um es zu geben. Also nur in dieser Bewegung des Gebens habe ich es sozusagen für einen unendlich kleinen Moment, weil ich muss es sofort wieder geben, weil nur zum Geben habe ich es gekriegt. Also nicht, um darüber zu verfügen. Und wenn ich nicht Zeit gebe, dann stelle ich auch immer wieder fest, ich habe keine Zeit, weil ich muss noch dies, ich muss noch das. Und dann plötzlich kommt jemand zu Besuch unerwartet und man sitzt mit dem und redet, und auf einmal stellt man nachher fest, anscheinend hatte ich Zeit dafür. Und ich glaube, dass sich deshalb diese Bewegung, die es mal vor vielleicht 15, 20 Jahren gab, wo es so Ratgeber für Zeitmanagement gab und bestimmte Systeme und so weiter, das hat sich alles auch eigentlich verloren, weil das geht gar nicht. Und ich stelle immer mehr fest, dass, ich meine, ich mache einfach die Sachen, die anstehen.
Ja, ich erlebe dich ja auch ich kenne dich ja gut, als sehr, sehr zuverlässig, und ich kann mich da immer mit allem drauf verlassen, dass die Noten rechtzeitig kommen, dass ich über Termine informiert werde. Und das ist ja schon eine Gabe. Also du scheinst dich ja dann auch fokussieren zu können, dass du sagst, okay, jetzt komponiere ich an diesem Stück weiter. Und das gehört für mich auch zu dem Wort Zeitmanagement.
Ja, es gibt einfach mit dem Komponieren, das Komponieren ist ja sowieso etwas, was man den ganzen Tag, das ist ja nicht so auf Zeiten begrenzt, das spielt in einem. Wenn schwanger ist man ja auch nicht 2 Stunden am Tag. Aber manchmal beschäftigt man sich dann mehr damit, dann macht man Übungen vielleicht oder bereitet man dann die Geburt vor oder so weiter. Bisschen ähnlich, ich weiß nicht, ich bin keine Frau, ich habe das nicht erlebt, aber ein bisschen ähnlich ist es vielleicht so, zumindest empfinde ich das so, wenn ein Stück aus einem herauskommen möchte und dann gibt es aber so einen Moment, wo ich merke, okay, jetzt muss ich mal an nichts anderem denken, jetzt muss ich mal 2-3 Tage wirklich nur da bin, dann wird das Stück da sein. Da habe ich mittlerweile ein Gefühl. Und dann ist auch egal. Und danach kann man dann wieder, da hat sich natürlich wieder einiges angesammelt und so weiter. Aber dann kann man sich da wieder darauf konzentrieren, auf die vielen Sachen, die so kleine Sachen, die so anstehen, wenn man einen Verlag macht oder wenn man so organisatorisch auch viel tätig ist oder unterrichtet. Muss man halt irgendwie immer gucken. Aber
Also sind die Tage dann eher unterschiedlich oder hast du eine Routine?
Ich habe eine Anfangsroutine. Ich stehe um 6:30 auf, mache 3/4 Stunde meine Qigong-Übung. Dann habe ich ein paar kleine Praktiken, die ich pflege, künstlerische Praktiken, das kann sein, also im Moment ist das in einem Zeichenbuch jeden Tag eine Linie mit Augen zu, eine Linie von oben nach unten ziehen, die dann nie genau gerade wird, aber gerade das ist das Schöne und kann man die Linie betrachten und fertig. Eine Linie mache ich seit einem Jahr oder so, jeden Tag meine Linie. Oder ich lese auch seit ungefähr 3/4 Jahr jeden Tag ein Vers aus der ersten Schöpfungsgeschichte, also ganz am Anfang der Bibel, wobei ich aus jedem Wort einen Klang nur mit Atem artikuliere, also ganz ruhig Wort für Wort. Und wenn ich dann, wenn die Geschichte dann fertig ist, nach einem Monat, dann fange ich wieder von vorne an und so geht es halt immer weiter, jeden Tag ein Vers. Und zurzeit lese ich auch ein Buch von ein Gedichtband einer amerikanischen Dichterin. Das ist ein Zyklus von ungefähr 92 Gedichte. Und ich lese jeden Tag eins und gucke mir das genau an. Und das alles ist so innerhalb, sagen wir, eine halbe Stunde nach meiner Qigong-Übung. Und dann kommt, was ansteht und was ich schnell machen kann. Also büromäßig, E-Mails beantworten, irgendwas, was ich einfach schnell machen kann. Und dann geht der Tag so dahin.
Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
Da könnte ich jetzt viele Antworten geben. Aber gut, jetzt in der Musik ist natürlich ohne John Cage wäre alles, was ich mache, nicht denkbar. Ich bin damit in Berührung gekommen, so als 14-, 15-Jähriger. Also für mich war John Cage, was für andere vielleicht damals John Lennon war oder so. Ich habe ihn mit der Merce Cunningham Dance Company auch mal erlebt in 1970 in der kleinen holländischen Provinzstadt, wo ich aufgewachsen bin, haben die eine Aufführung gemacht und da war ich dabei und an den Abend denke ich immer noch zurück, wenn ich ein bisschen Kraft brauche, weil da war dieses unglaublich tolle Erlebnis, dass ich gemerkt habe, ja, alles, was ich mir so irgendwie vorstelle, oder das geht anscheinend, das geht echt, also das geht. Und an dem Abend war mir auch klar, wo es jetzt hingeht mit mir und also es war eine ganz, ganz tiefe Erfahrung, dass es tatsächlich möglich ist, sich ganz der Koinzidenz, den Koinzidenzen hinzugeben und dem irgendwas sozusagen wenn man das mit Aufmerksamkeit und mit Zuwendung und Hingabe macht. Und ich kann schwer das Glück beschreiben, das ich an dem Abend erlebt habe. Und, ich in meiner Erinnerung waren an dem Abend vielleicht 10 Leute im Saal und vielleicht 25 auf der Bühne. Mein Freund Jupp, mit dem ich damals, der auch da war an dem Abend, hat in Erinnerung, dass der Saal voll war. Aber für mich hat das immer bedeutet, dass jetzt bei meinen eigenen Konzerten oder so, wenn da manchmal nur 2 Leute sind oder manchmal 20 und manchmal 50 oder so, dass das nichts auszusagen hat, weil an dem einen Abend, wo in meiner Erinnerung 10 Leute im Saal waren und 25 auf der Bühne, die Künstler oder es dazu, also dieser Abend hat dazu geführt, dass ich zumindest bei 2 jungen Leuten das Leben, sich was geändert hat in ihrem Leben. Also es war prägend für ihr Leben. Und vielleicht am Abend danach, als die in einer Großstadt in Amsterdam vielleicht in einem großen Konzertgebäude gespielt haben oder sowas, da waren vielleicht 1000 Leute und es hat denen alles kalt gelassen. Also ich habe noch nie in meinem Leben Interesse gehabt für Publikumszahlen. Also John Cage ist eine Antwort auf deine Frage, was für mein Leben prägend war. Und später gab es dann natürlich weitere Begegnungen wie Froberger, der frühbarocke Komponist, Satie sicherlich auch, Bruckner. Aber eigentlich ist das immer also die Begegnung mit den anderen war eigentlich dann geprägt durch die Begegnung mit der Musik von Cage. Und das sage ich jetzt auch ausdrücklich, die Musik von Cage. Also nicht die Person, die sicherlich sehr interessant und nett war, aber mit der hatte ich nie was zu tun. Und wollte ich auch nicht. Und weil der schon viel zu alt für mich war. Ich weiß nicht, wenn er damals Mentoring angeboten hätte, wäre ich wahrscheinlich hingegangen. Aber das war noch in der Zeit nicht so. Also ganz entscheidend für mich ist auch die Begegnung mit Johannes vom Kreuz, die auch schon eigentlich in meiner Jugend stattgefunden hat und dann später wieder aufgeblüht ist. Also der spanische Mönch und Mystiker und Dichter vor allen Dingen auch aus dem 16. Jahrhundert. Und da war das hat auch eine große Wende in meinem Leben als ich den wiederentdeckte, eine große Wende in meinem Leben und auch in meiner Musik ausgelöst.
Ich möchte dich jetzt noch zum Abschluss des Gespräches fragen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
Darf ich darauf mit einer kleinen Geschichte antworten?
Natürlich.
Ich hatte vor einigen Monaten eine für nur eine Einzelstunde eine Komponistin als Studentin in Kanada, die mir vorher das Stück geschickt hat, eine Aufnahme von dem Stück, worüber sie mit mir reden wollte. Und das war, weil es ein langes Stück war und sie hat mir gebeten, das mir vorher anzuhören. Das Stück hat mich sehr bewegt und es war ein unglaublich ehrliches, sehr schlichtes, ganz zurückgenommenes Stück anders als alles, was ich von dieser Komponisten vorher kannte. Sie war dann total aufgeregt, dass sie kam, weil für sie das ein enormer Schritt gewesen war, dieses Stück zu machen. Und ich habe ihr dann sofort gesagt, dass ich das also unglaublich tolles Stück fand und dass ich also völlig überrascht und dann war sie, und ich habe natürlich auch gesagt, warum, und dann war sie irgendwie unglaublich erleichtert und froh, weil sie natürlich darauf gehofft, dass ich so reagieren würde auf das Stück. Und da sagte sie, ja, das ist wirklich, was ich machen will. Und ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber irgendwann hat sie sich zurückgezogen, einen Monat irgendwo in einem Häuschen, irgendwo. Also das Stück ist wirklich auch in Isolation entstanden. Und dann war ihr aber Angst und Bange, weil wie soll das jetzt weitergehen? Und sie sagte, ja, was ist da mit meiner Karriere als Komponistin? Ich meine, in Nordamerika redet man offener über solche Sachen. Und dann war meine Antwort, vergiss deine Karriere, vergiss es und mach deine Musik. Dann kommt das, alles andere kommt schon von selber. Und wenn nicht, ist auch nicht weiter schlimm. Also, weil dann bist du dem, was dich wirklich jetzt, wie soll man sagen, dann bist du dem Ruf, der an dich ergangen ist, bist du treu gewesen. Und darum geht es eigentlich. Und du kannst, sei glücklich, dass dir das jetzt passiert ist. Nicht alle Künstler oder Komponisten oder erleben eine solch tiefe Berufung, die sie nicht selber erzeugt haben und die ungreifbar ist und die aber auch irgendwie nicht an die es kein Weg drumherum führt. Und ich kann sowas sagen, weil ich das selber so gemacht habe. Und da war sie natürlich, dann musste sie, die hat dann irre gelacht vor Erleichterung. Also ich bin auf diese Frage gar nicht wie normal, also oder wie ein Coach eingegangen, sondern vergiss deine Karriere. Ich weiß nicht, ich denke, das ist der beste, das ist kein Tipp, aber das ist ein Rat, also wenn ein Moment kommt in deinem Leben, lieber junger Künstler, wo du das Gefühl hast, wenn ich das, jetzt habe ich etwas gemacht, also wenn ich da weitermache, dann kann ich meine Karriere vergessen. Dann sei glücklich und vergiss deine Karriere und dann geht's los.
Lieber Antoine, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche dir natürlich alles Gute und ja, wir sehen uns eh bald wieder.
Danke.
Ich hoffe, du konntest aus diesem Interview einiges für dich mitnehmen. Und jetzt freue ich mich auf deine Ideen, Anregungen oder auch Themenvorschläge gerne über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir jetzt Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.